Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Uncas Gemmiker und ich begrüße heute den Arzt Dr. Bodo Köhler. Hallo Bodo.
Ja, ich grüße dich.
Schön, dass du hier bist. Wir wollen heute einen weiten Bogen schlagen und uns der Frage widmen, was hält eigentlich den Menschen zusammen, was hält die Welt zusammen und uns so ein bisschen auch jenseits. Wir haben uns viel auch über Physiologie und chemische Prozesse unterhalten, über Enzyme, über Stoffwechselprozesse. Und jetzt wollen wir das Ganze mal so ein bisschen anheben von der Perspektive auch und ein bisschen eine größere Gesamtschau auf den Menschen und den größeren Zusammenhang sozusagen legen. Und da freue ich mich drauf. Bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen.
Ja, ich heiße Bodo Köhler. Ich bin ausgebildeter Internist, 10 Jahre Klinikaufenthalte und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin seit über 35 Jahren in eigener Praxis tätig gewesen. Kassenpraxis, später dann Privatpraxis, weil die Methoden, die ich angewandt habe, von der Kasse nicht mehr bezahlt wurden. Ich habe in dieser Zeit sehr viele Zusatzausbildungen absolviert, Neuraltherapie, Chirotherapie, dann die Zusatzbezeichnung Homöopathie, Naturheilverfahren. Also ich habe mich umfassend weitergebildet, weil mich hat das Metier immer weiter interessiert, denn eigentlich war ich immer unzufrieden. Ich bin dann so weit gekommen, dass ich mich auch sehr für die Quantenphysik interessiert habe, sehr viele interessante Leute getroffen habe, wichtige Professoren, die mir einiges beigebracht haben. Und dann bin ich so weit gegangen, dass ich eigene Methoden entwickelt habe und auch eigene Geräte dazu, um diese Methoden umzusetzen, die ich in meiner Praxis dann regelmäßig eingesetzt habe. Diese Methoden und diese Geräte verbreiten sich immer mehr und sie haben einen Namen, das nennt sich lebenskonforme Medizin. Und das soll eigentlich ausdrücken, dass die Medizin, so wie wir sie heute haben, also die Schulmedizin meine ich damit, eigentlich wenig mit dem Leben zu tun hat, sondern in der Regel auf Unterdrückung von Symptomen basiert. Und das hat mich nie befriedigt. Und deswegen wollte ich immer dahinter schauen, hinter die Kulissen, was geschieht eigentlich im Organismus, wenn man krank ist. Und bin dann auf verschiedene Dinge gekommen, die wir hier jetzt vielleicht auch so nach und nach erörtern können.
Ja, das klingt spannend. Lebenskonforme Medizin, du hast gesagt, eigene Geräte, eigene Methoden. Möchtest du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, das würde ich eigentlich lieber später machen. Ich würde eher in die Grundlagen zunächst reingehen, damit man überhaupt versteht, warum ich das alles so gemacht habe.
Ja, okay, gerne. Ja, wo fangen wir an? Wenn wir in die Grundlagen gehen, fangen wir vielleicht beim Kleinsten an oder woraus besteht eigentlich der Mensch? Ja, wir haben bisher sehr auf den physischen Bereich haben wir geschaut und wir haben ja eine Beziehung auch von Energie und Materie. Wie würdest du den Menschen eigentlich beschreiben?
Ich möchte mal so sagen, die Welt ist nicht so, wie sie ist. Wir haben einen Einblick in diese Welt, der ist im Prinzip völlig falsch. Wir sehen feste Materie, wir sehen einen Tisch oder den Laptop vor uns, wir können darauf klopfen, das scheint alles fest zu sein. Und wir denken, da ist sehr viel Masse drin, stimmt überhaupt nicht. Die Masseteilchen, die sich in der Materie befinden, betragen nur den 1-milliardsten Anteil. Der ganz große Rest, also 99, und jetzt kommen 9 noch hinten dran, Prozent, dieser riesige Rest sind sogenannte Wechselwirkungsquanten. Das ist also reine Energie, die durch Information in Struktur gebracht wird. Und wenn wir also den Menschen betrachten, dann fällt also schon mal auf, wenn wir aus dieser Sichtweise herauskommen, die heute gesicherter Standard der Quantenphysik ist, ich sage nochmal gesicherter Standard der Quantenphysik ist, dann könnten wir die Masse des Menschen überhaupt nicht sehen. Die ist so winzig, die würden wir nicht mal unter einem Mikroskop sehen können. So wenig Masse hat der Mensch. Das andere sind eben alles Wechselwirkungsquanten, alles Energiewirbel, so müsste man sich vorstellen, die winzig klein sind, ununterbrochen rotieren. Deswegen können wir nicht durch die Materie hindurchgreifen. Das ist der einzige Grund, der uns davon abhält, wie so ein Propeller, der rotiert, wir können da auch nicht hindurchgreifen. Aber das Entscheidende ist, dass die Energie nie irgendwas machen kann alleine oder einfach nur so vorhanden ist, sondern sie braucht immer Information. Und Information ist ein geistiger Aspekt. Und Information und Energie sind eine Polarität. Das heißt, sie bedingen sich gegenseitig. Also wenn ich in ein Zimmer reinkomme, das Licht anmachen will, Licht ist in dem Fall jetzt Energie, muss ich einen Schalter betätigen. Das heißt, ich muss eine Information geben. Und wenn ich jetzt den Menschen betrachte und sage, so, ich will jetzt meinen Arm heben, dann muss ich eine Information geben, die natürlich über das Gehirn, über die Nerven und so weiter läuft. Also ich kann nicht irgendwelche Energien freisetzen ohne Information. Das ist schon mal sehr wesentlich. Und um das nochmal zu sagen, die Information ist ein rein geistiger Aspekt. Das heißt, wir steuern unseren Körper über den Geist. Das ist die eine Geschichte. Nun haben wir natürlich noch die Physiologie, also die Materie, die aus Wechselwirkungsquanten besteht und aus Elementarteilchen. So müssen wir natürlich auch uns vorstellen, wie arbeiten diese zusammen. Damit der Körper nicht auseinanderfällt, gibt es Bindekräfte zwischen den Atomen und den Teilchen. Die sind zum Teil gewaltig. Und diese Bindekräfte, das muss man einfach wissen, im ganzen Organismus arbeitet alles mit Elektrizität. Das heißt, der Gesamtorganismus ist ein elektrisches System. Wenn wir also Informationen in dieses System hineingeben, muss also die Elektrizität irgendwie in Fluss gebracht werden. Und das ist die Verbindung von Energie und Information. Also mit anderen Worten, so wie wir unseren Körper normalerweise sehen und wie es auch in der Medizin betrachtet wird, dass wir nämlich aus Molekülen bestehen, die durch Hormone und andere Stoffe in Bewegung gebracht werden, ist durchaus richtig. Das ist die grobe Oberfläche. Aber es ist im Inneren so, dass der Zellstoffwechsel beispielsweise überhaupt niemals über die Enzyme und alles Mögliche reguliert werden könnte. Die wären viel zu langsam, wenn sie es alleine wären. Deswegen brauchen wir ein Überträgermedium und das ist das Licht. Und wir sind Lichtwesen, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir müssen uns daran gewöhnen, an den Gedanken, dass wir Lichtwesen sind. Und die Photonen, die kleinen Lichtquanten, die bewegen sich praktisch ununterbrochen durch unseren Körper. Das sind richtige Ströme. Moment, ich muss das kurz regulieren hier. Das sind richtige Ströme durch den ganzen Körper und diese Ströme werden geleitet über die Information. Das klingt jetzt alles etwas kompliziert, aber zeigt einfach, dass das Bild, was wir vom Körper haben, so einfach erstmal nicht stimmt.
Genau, das heißt, du hast gesagt, es gibt eine unglaubliche Beziehung zwischen Energie und der Materie eigentlich.
Ja.
Also wir haben unglaublich wenig Materie, du hast gesagt, man würde es nicht mal unter der Lupe sehen.
Also Masse, wohlgemerkt, Masse.
Masse.
Masse, da muss man unterscheiden. Masse, Teilchen und Masse, das sind die kleinsten Teilchen, weil diese Wechselwirkungsquanten gehören auch zur Materie. Das ist eigentlich der größte Anteil der Materie. Also das, alles ist Materie, außer der Information. Information selbst ist nicht materiell. Und Energie selbst ist auch nicht materiell. Energie kann Kräfte freisetzen, die wirken dann auf die Materie. Aber beides sind nicht materielle Aspekte, das muss man unterscheiden.
Okay. Und das heißt ja eigentlich, dass wir so in unserer Wahrnehmung und auch mit unserer Medizin und überhaupt der Betrachtung der Welt eigentlich uns mit dem winzigsten Teil sozusagen der Wirklichkeit beschäftigen.
Ja, genau. Das ist eine Illusion. Wir denken, alles ist Masse, aber in Wirklichkeit sind alles Wechselwirkungsquanten. Also, und die Wechselwirkungsquanten sind im überwiegenden Anteil eben Licht.
Okay. Du hattest angesprochen, dass Information ein geistiger Aspekt ist und dass wir letzten Endes den Körper auch über den Geist steuern, aber viele Prozesse laufen ja im Unterbewusstsein. Wie ist denn da dann der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein? Weil das Bewusstsein ist ja nicht in der Lage, viel auszurichten. Ne? Also wir könnten ja im Leben nicht den Herzschlag, die Atmung oder geschweige denn irgendwas, was in den Zellen passiert, mit unserem Verstand regeln.
Ja, also man muss unterscheiden, es gibt sehr viele Arten von Bewusstsein. Es gibt ein Zellbewusstsein, es gibt ein Körperbewusstsein, es gibt ein geistiges Bewusstsein. Also es sind verschiedene Aspekte des Bewusstseins und Bewusstsein selbst ist eine Art der Selbstreflexion. Wenn ich mich selbst reflektieren kann, habe ich Bewusstsein. Und deswegen ist es bei Tieren zum Beispiel so. Es gibt Tiere, die sind hochintelligent, die können sich auch selbst reflektieren. Dazu gehört der Hund dazu, die Katze kann das auch. Wenn man einen Spiegel davor stellt, erkennen die sich. Das ist eine Art von Bewusstsein. Das ist die Bewusstheit, dass man selbst existiert und dass man da ist. Was aber im Körper abläuft, ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Sonst ist es eine Hierarchie. Sonst könnte man das gar nicht mehr überhaupt unterscheiden. Wenn man vom Zellbewusstsein ausgeht, so weiß jede Zelle, wo sie ist und was sie ist. Und wenn wir zum Beispiel eine Erneuerung im Gewebe haben, da laufen Stammzellen, kommen Stammzellen herein, die werden reingezogen praktisch um neue Zellen zu bilden. Die Stammzellen sind primitiv, sie sind praktisch omnipotent, haben überhaupt keine Ausbildung, keine Differenzierung. Und jetzt wandern sie zum Beispiel in die Leber ein und werden dort zur Leberzelle, weil sie genau wissen, jetzt muss ich zur Leberzelle werden. Sie werden natürlich durch die Umgebung der anderen Zellen mit beeinflusst, mit Informationen versorgt, nach dem Motto, so komm her, so sieht es aus bei uns, das machen wir hier. Und das nimmt diese Zelle auch auf, aber nur, weil sie ein Bewusstsein hat. Das heißt mit anderen Worten, unser ganzer Körper besteht aus Bewusstsein, besteht aus Geist und das auf jeder Ebene. Und unser Gehirn, das kann man ganz einfach prüfen, kann auch selbst sich reflektieren. Das heißt, wenn ich denke, weiß ich, dass ich denke. Ich kann also über mein Denken hinaus drüber nachdenken. Ich weiß also, ob ich jetzt denke oder ich weiß jetzt, ob ich jetzt ein Buch lese oder ob ich reflektiere, das weiß ich. Das ist also nochmal ein übergeordnetes Bewusstsein des Bewusstseins. Also da ist eine unglaubliche Hierarchie da drin. Aber trotz allem, Bewusstsein ist immer ein geistiger Aspekt. Wenn wir vom Körperbewusstsein ausgehen, vom Zellbewusstsein, hängt das natürlich mit der Materie der Zelle zusammen, genauso mit dem Gehirn. Aber ich kann das Bewusstsein völlig loslösen von jeder Materie und dann ist das noch ein geistiger Aspekt.
Ja, das erinnert mich eigentlich an Goethe, der auch ein sehr, ich sag mal, homozentristisches Weltbild letzten Endes hatte, im Gegensatz zu Newton, weil er gesagt hat, macht überhaupt gar keinen Sinn, die Welt zu betrachten, ohne den Menschen sozusagen da einzubeziehen. Ja? Also das heißt, die Welt entsteht eigentlich aus dem Geistigen heraus.
Ja.
Und nicht nämlich eben so in der Philosophie, in der wir seit 500 Jahren, seit René Descartes stecken, dass wir mechanische Wesen sind und dass wir alles mit Mathematik erklären können letzten Endes und einfach nur so funktionale Prozesse einfach passieren. Was ein großer Unterschied ist. Und ja, das hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Goethe, Wilfried Hachenheim, den ich auch sehr verehre, auch da findet sich diese Weltschau sozusagen, dass die Welt eigentlich aus unserem Inneren heraus entsteht. Was nichts mit einer Hybris zu tun hat, im Sinne von, der Mensch hat die Welt erschaffen und ist der Potentat über die Welt, sondern es ist ein geistiger Prozess, der aus dem Bewusstsein heraus sich entwickelt.
Wir haben bei Descartes kurz nochmal einhaken. Cogito ergo sum, hat er gesagt. Also ich denke, also bin ich. Und die Quantenphysik würde heute sagen, ich bin, weil ich denke oder ich bin, was ich denke. Was ich denke, werde ich, hört man woanders auch wieder. Das ist eigentlich die neue Auffassung, dass man vom Denken, vom Fühlen praktisch sein Leben gestaltet und seine Realität schafft. Und es gibt eben zwei wesentliche Richtungen. Die einen sagen, der Mensch und alles, was überhaupt entsteht, ist vom Geistigen in die Materie imprägniert worden. Das heißt, die Materie ist informiert worden vom Geist, ist praktisch strukturiert worden durch den Geist. Und das Bewusstsein ist praktisch zuerst da und dann kommt die materielle Form. Und die Materialisten sagen eben umgedreht. Sie sagen, dass die materielle Form hat sich durch die Evolution immer weiterentwickelt, bis eines Tages der Mensch so hoch entwickelt war, dass er ein Bewusstsein hatte. Das ist die umgedrehte Form. Und nun gibt es viele Beispiele, auch Experimente, wie man das eine oder das andere untermauern kann. Aber ich verfechte eindeutig auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, diese Version, dass man vom Bewusstsein in die Materie hineingeht, praktisch das Geist Materie schafft. So, das ist meine Auffassung und das hat mir meine Lebenserfahrung auch mitgegeben bisher.
Ja. Die Idee von Evolution, von genetischen Mutationen, die dann zufällig dazu führen, dass sich so etwas, so ein Wunderwerk wie eine Leber oder irgendein Körperkompartiment sozusagen entwickelt und wird daraus sich daraus aus der Amöbe, sag ich jetzt mal, oder aus einem Einzeller sowas wird etwas wie der Mensch entwickelt. So viele Zufälle kann es überhaupt gar nicht geben. Es müsste also eine einzige Zelle, vielleicht ein einziger kleiner, mini kleiner Aspekt, kann ja vielleicht mal in so eine Richtung gehen, sagt man, okay, jetzt ist hier mal was Positives passiert. Aber die Anzahl der ineinandergreifenden Mutationen, die zu etwas führen, was wir jetzt sind, das ist völlig unmöglich.
Das sehe ich genauso, obwohl ich muss sagen, ich schätze Darwin sehr. Entschuldigung. Ich schätze Darwin sehr, das war ein unglaublich akribischer Wissenschaftler und Forscher, der hat so viele Details zusammengetragen, das ist unglaublich. Aber Die Schlussfolgerung, die er getroffen hat, war eben in meinen Augen eben nicht korrekt. Aber man könnte seine Forschungen nehmen und die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Dass man eben sagt, diese Sprünge, die ja immer wieder da waren und wo eben Darwin verzweifelt die Zwischenstufen gesucht hat, die es natürlich gar nicht gab, diese Sprünge sind einfach Quantensprünge. Dass man im Geistigen, im Bewusstsein plötzlich gesagt hat, gut, mit der bisherigen Form sind wir zufrieden, jetzt machen wir was völlig Neues. So, und das kann nur ein Geist bestimmen. Und der sagt eben, jetzt machen wir was Neues. Und nicht die Materie sagt, wir machen was Neues. Also aus dieser Betrachtung, wie gesagt, bei allem Respekt Darwin gegenüber, muss ich einfach der anderen Auffassung frönen, dass man sagt, erst kommt das Bewusstsein, erst kommt der Geist und dann kommt die Materie. Und das ist eben auch ganz entscheidend für den Organismus. Wenn wir zum Beispiel Krankheiten betrachten, dann ist diese Krankheit, sagen wir mal, eine Entzündung nicht im Gewebe einfach so entstanden. Das wäre wieder Darwin, das ist ein Zufall, das ist eine Entzündung und so weiter. Also bitte keine Infektion. Entzündung und Infektion muss man auseinanderhalten. Ich rede jetzt von Entzündung, also von Reparaturprozessen. Die ist eben nicht zufällig entstanden, sondern Reparaturprozesse sind intelligente Prozesse im Gewebe, weil alte Zellen nicht mehr funktionsfähig sind oder eine Verletzung stattgefunden hat. Das sind intelligente Prozesse, die über das Zellbewusstsein gesteuert werden. Und woher soll denn eine Hautverletzung wissen, wie sie wieder zusammenzuwachsen hat? Ja, sagt man, ja, das ist nur DNS gespeichert. Ja, DNS ist wie ein Klavier. Ohne den Pianisten kann ein Klavier keine Musikstücke spielen. Und der Pianist ist das Entscheidende. Und der Pianist ist das geistige Prinzip im Ganzen. Und das sollte man eben nie vergessen.
Ja. Du hattest auch schon davon gesprochen, wir haben, Fritz Albert Popp hat davon gesprochen, dass es so circa 100.000 chemische Prozesse in der Zelle gibt pro Sekunde. Und du hattest eben schon angedeutet, dass das eigentlich nach dem chemischen Modell über Enzyme und so weiter, dass das eigentlich gar nicht nötig, möglich wäre. Hat das mal jemals versucht, jemand auszurechnen, wie lange es wirklich dauern würde, wenn es denn stimmen würde, über das auch alles, worüber wir hier auch im Kongress gesprochen haben, ehrlich gesagt, was ja das herrschende Weltbild ist, aber wie lange würde es dauern, wenn eine von den unseren 100 Billionen Zellen anfordert, ich könnte jetzt mal ein Kaliummolekül gebrauchen, bis das dann da auch ankommt?
Das hat meines Erachtens noch niemand ausgerechnet, aber das ist, sagen wir so, es kommen Stunden raus. Wenn sonst Sekunden nötig sind, kommen dann Stunden raus. Das ist ein riesen Unterschied und das würden wir gar nicht mehr erleben. Also das muss ich sagen, das ging gar nicht. Und hinzu kommt, dass wir unzählige, also man kann gar keine Zahl nennen, Atome und Moleküle im Körper haben, die alle miteinander agieren. Also wenn das alles mit Enzymen übertragen werden müsste, da wäre so ein hoher Energieverbrauch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, wir würden anfangen zu glühen. Das ist, wir könnten gar nicht so viel Wärme loswerden in der kurzen Zeit, was da für Energie verbraucht und umgesetzt würde. Und das mit den Photonen, mit den Lichtquanten, ist, wenn man so will, kaltes Licht. Das heißt, die Photonen sind ja nicht warm, sondern die übertragen praktisch in einer Form wie kaltes Licht, also wie Laser zum Beispiel, übertragen sie Informationen. Und dadurch erwärmt sich das Gewebe nicht. Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Denn jeder Prozess, der mit einem Enzym abläuft, verbraucht Wärmeenergie. Also andersherum, wir brauchen zum Beispiel unser 37 Grad, damit diese chemischen Prozesse überhaupt ablaufen können. Also das muss ich auch von diesem Aspekt näher sehen. Es ist völlig unmöglich, dass wir nur mit Enzymen und so weiter gesteuert werden. Die spielen natürlich eine Rolle. Da arbeiten sehr viele Enzyme im Körper. Aber die Steuerung derselben, das geschieht rein über diese Lichtquanten.
Ja, Wilfried Tachenheim spricht davon, dass es einen Punkt gibt im Körper, wo eigentlich Materie aufhört zu existieren in dem Sinne. Und das entsteht sozusagen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, es geht auf jeden Fall ins Nichtmaterielle über und dann tritt die Materie wieder in Erscheinung. Ja, und so kann natürlich sozusagen eine Sache von einer durch die Information letzten Endes an einen bestimmten Ort gebracht werden und dort wieder materialisieren in diesem Sinne.
Naja gut, ein gutes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel die DNA. Wir haben ja eine angebliche Junk-DNA und unsere normale DNA. Junk heißt der Müll, Abfall. Das heißt, früher hatten die Wissenschaftler geglaubt, wir schleppen also einen ganz großen Strang DNA mit uns herum, die aber Abfall ist, die wir gar nicht benötigen. Wir benötigen sie tatsächlich nicht für materielle Prozesse, aber diese Junk-DNA ist nach den Quantenphysikern im Quantenzustand. Das heißt, sie bewegt sich nicht im materiellen Bereich, sondern im Quantenbereich, im geistigen Bereich und kann ständig Informationen aufnehmen und auch senden. Unsere DNA ist wie ein Empfänger- und Sendersystem, das also Informationen auf diesem Weg, auf dem geistigen Weg sozusagen, empfangen kann und damit Informationen aus der Umgebung wahrnehmen kann, aber auch diese weiterschicken kann. Und was die Quantenphysiker ganz klar sagen, alles ist mit allem verbunden. Ja, fragt man sich, wie ist es denn verbunden, wenn da Zwischenstände, Zwischenräume sind? Also wie ist es denn damit verbunden? Ja, das ist eben das Problem, was wir heute haben. Wir sind ununterbrochen in einem Wellensalat eingebettet. Das heißt, wir haben ununterbrochen Wellen, die hin und her schwingen und Informationen übertragen, die man aber nicht sieht. Und deswegen meinen viele, die wären nicht da, weil man sie auch im Moment gerade nicht nachweisen oder messen oder sehen kann. Also wir werden ständig mit Informationen versorgt, wir nehmen sie auf, wir geben sie ab und das ist eben dieser Bereich, den wir den nicht-materiellen Bereich nennen und ohne diesen nicht-materiellen Bereich kommen wir überhaupt nicht aus, können wir überhaupt, ist Leben überhaupt gar nicht möglich.
Ja, das heißt, die DNA, die sendet ja auch Biophotonen aus, ne? Die pumpt Richtig. Sozusagen und sendet diese Biophotonen aus und in einem Biophoton kann man alle Bibliotheken der Welt speichern, ja? Schon in einem einzigen. Ja. Und da ist halt die Frage, was ist letzten Endes die Steuerungseinheit, ne? Und da gibt es diese Idee, dass das Biophotonenfeld um uns herum, ich weiß nicht, ob das identisch ist mit der Aura, letzten Endes, obwohl es ausgesendet wird von uns, letzten Endes auch wiederum die Steuerungseinheit ist für die ganzen Prozesse. Weil es muss ja einen Dirigenten geben. Es kann ja keiner erzählen, dass das alles so von sich aus einfach passiert, sondern es braucht ja diese Steuerungseinheit, es braucht den Dirigenten.
Also es ist völlig klar, dass wir nicht der Dirigent sein können alleine, weil wir dieses Gesamtwissen um unseren Körper überhaupt gar nicht haben. Es muss also einen Dirigenten außerhalb von uns geben, der praktisch nicht nur uns, sondern überhaupt alle Menschen steuert, alle Lebewesen steuert. Den muss es geben. Und man kann Gott dazu sagen, aber Gott wäre vielleicht in der Beziehung ein bisschen überfordert, als Einzelperson, wenn man ihn als Person sehen würde. Es muss ein Geist sein, ein Fluidum sozusagen, der alles umfasst und dieses Gesamtwissen, diese Gesamtinformation in sich trägt. Jetzt kommen wir wieder, um auf Gott zu kommen, zu sagen, das ist der Heilige Geist von ihm und müssen es aber gar nicht theologisch betrachten. Wir können das sehr, sehr gut quantenphysikalisch erklären und dieses Medium dazwischen, das wird ja schon lange diskutiert, ob es so ein Medium gibt, aber es muss es geben, es muss ein geistiges Medium geben, was überall vorhanden ist und was sämtliche Materie praktisch steuert und die Lebewesen am Leben überhaupt unterhält. Anders ist es überhaupt nicht vorstellbar.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Kommen wir später nochmal zu. Wenn wir jetzt über Krankheit sprechen, hier geht es ja in erster Linie um chronische Krankheiten, Vergiftung auch, aber wenn wir über Krankheiten sprechen, wie ist denn so deine Sicht auf den Menschen jetzt in diesem Zusammenhang? Fehlt es dann da an Struktur? Wie würdest du das bezeichnen?
Gut, muss ein bisschen differenzieren, welche Art von Krankheiten sind es. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel von vorhin. Das heißt, eine Entzündung im Gewebe durch eine Verletzung oder durch einen Alterungsprozesse ist ein Prozess, der als absolut normal und natürlich anzusehen ist. Das ist keine Krankheit und solche Prozesse laufen ununterbrochen an verschiedenen Stellen im Körper ab. Dann kommt die Infektion. Die wird sehr gerne verwechselt mit der Entzündung. Eine Infektion löst auch eine Entzündung aus, als Abwehrreaktion. Selbst das ist ein völlig normaler, natürlicher Prozess. Selbst wenn wir Fieber haben, im Bett liegen müssen und so weiter, dann läuft es halt mal ein bisschen schwerer ab. Aber das sind alles natürliche, vorprogrammierte Prozesse, die ablaufen. Wenn aber ein Prozess chronisch wird, das ist der entscheidende Punkt, worum es hier geht, dann gibt es immer ein Informationsdefizit. Es ist erstmal nicht das Energiedefizit, denn man kann chronisch sein, chronisch krank sein und kann draußen rumlaufen und kann sich noch relativ gut fühlen. Trotzdem hat man eine chronische Lungenerkrankung oder chronisches Herzleiden und man hat eine Einschränkung der Lebensqualität, aber es ist nicht so, dass die Energie fehlt. Es fehlt die Information. Und da müssen wir jetzt mal hineingehen in den Zellstoffwechsel. Und der Zellstoffwechsel, und das haben wir dem großartigen Professor Jürgen Scholle zu verdanken, der in Hannover gearbeitet hat, der hat herausgefunden, dass wir bestimmte Regulatoren, also das sind Hormone, Peptide und so weiter, in der Zelle brauchen, die miteinander arbeiten und in einem Verbund arbeiten. Er hat auch herausgefunden, dass es mehrere sind, die miteinander arbeiten müssen, Und wenn eines fehlt, dieser Regulatoren, funktioniert gar nichts mehr. Und ich kann das dann mal zeigen an der Drehscheibe des Lebens, wie das hier zusammenhängt. Es ist also interessant, dass er herausgefunden hat, dass es wirklich ein Konzert sein muss von Regulationsprozessen, die gleichzeitig ablaufen müssen, sonst funktioniert es nicht. Und dieses Konzert wird ganz einfach gestört. Und das ist eben das. Das ist unsere empfindlichste Stelle. Sie wird gestört durch Psychodauerstress und sie wird auch gestört durch falsche Ernährung. Und da zählen vor allem die Kohlenhydrate dazu. Die schnell verwertbaren Kohlenhydrate wie Zucker, Weißmehl und so weiter stören gewaltig diese Prozesse. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben bei chronischen Krankheiten zuerst praktisch auf die Ernährung schaut, als nächstes oder auch zuerst von mir aus auf die Psyche schaut, auf die psychischen Belastungen, die der Patient hat. Und dort sind eigentlich schon die Einstiegspunkte. Der Rest, den man dann noch machen muss, bewegen sich natürlich im Bereich der Matrix, das wurde vorhin schon mal angesprochen, des Bindegewebes. Welche Belastungen sind denn im Bindegewebe vorhanden, die das verhindern, dass die Heilungsprozesse ablaufen? Also man muss erstmal schauen, dass man den Heilungsprozess in Gang setzt und gleichzeitig muss man schauen, ob denn das, was man jetzt in Gang gesetzt hat, auch wirklich laufen kann oder nicht im Sand wieder stecken bleibt. Und da muss man sich um die Belastungen der Matrix kümmern und das ist eine Arbeit, die man natürlich auch vorbeugend machen kann. Man kann die Matrix vorbeugend sauber halten und immer wieder reinigen, damit man gar nicht erst krank wird. Aber nochmals, trotzdem kann man krank werden, wenn die Information nicht vorhanden ist, wenn die Regulation nicht funktionieren kann, weil Psychodauerstress da ist. Das ist das Schlimmste, was wir haben können. Und wobei bei Psychodauerstress in erster Linie sogar die Angst steht. Das sehen wir bei Corona, was hier passiert, unter Angst. Und dass man eben genau hinschaut, wie es ist mit dem Verhältnis Kohlenhydrate und Bewegung. Denn wenn ich mich viel bewege, kann ich auch viel Kohlenhydrate essen. Aber wenn ich natürlich viel sitze, dann ist eine Zufuhr von Kohlenhydraten schädlich. Also diese Dinge muss man im Verbund betrachten und kann nicht sagen, ja, deswegen, deswegen. Und wenn man also von Auslösern ausgeht, dann natürlich denkt man immer an Viren und Bakterien. Das ist richtig, die können auch Krankheiten auslösen, aber sie können es nicht, wenn das System, also Matrix, Zellstoffwechsel und so weiter, normal reguliert und damit unser Immunsystem intakt ist, dann funktioniert es eben nicht. Deswegen werden nie alle krank in einer Grippeepidemie, sondern immer nur so maximal 30%. Der Rest bleibt gesund, obwohl er auch den Virus in sich trägt oder das Virus. Also das ist, muss man einfach wissen. Wir sind praktisch die Antwortenden auf alle Belastungen von außen und wir können am besten antworten, wenn wir uns in einer guten Regulation, guten Informationslage befinden und eben auch unsere Matrix, unser Bindegewebe gut mitfunktionieren kann.
Du hattest jetzt gerade Viren angesprochen. Das, klar, das ist ein aktuelles Thema, aber ich habe einige Podcasts dazu gemacht, wo wir ein ganz anderes Bild davon gezeichnet haben. Einmal mit Anne-Katharina Tschocke und dann habe ich einen englischen Podcast gemacht mit Dr. Zach Bush und der sagte zwei sehr interessante Dinge. Zum einen, dass das Immunsystem, wir haben so die Vorstellung, dass das Immunsystem in uns ist, ja, und dann kommen Dinge von außen und dann wird interagiert, bekämpft oder und so weiter. Er sagt, das stimmt so nicht. Das Immunsystem ist der Kontakt mit der Welt. Das heißt, wir sind da verschränkt mit der Welt und darin besteht unsere Immunität in diesem Sinne, in diesem Austausch. Ja? Und da muss man sich natürlich fragen, ob die Isolation, Masken, Abstand und so weiter uns in die richtige Richtung bringt. Es gibt eine Studie, da wird gezeigt, dass wenn man 7-mal am Tag jemanden umarmt, dass man dann, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, ca. 70% geringeres Risiko für Erkältungskrankheiten zum Beispiel hat. Na, wir brauchen also diesen Austausch letzten Endes. Und er sagte, dass Viren ja letzten Endes keine Lebewesen sind, sondern einfach nur Informationshäppchen. Ja? Und dass wir als Menschheit immer wieder Updates bekommen. Ja? Also eine neue Information bekommen, ja, die dann auch eventuell zu so einem Quantensprung letzten Endes führen kann. Ja, also, und nur kranke Menschen, nur geschwächte Menschen, die krank sind, das ist ja bei Corona jetzt letzten Endes auch so. Es sind ja praktisch überhaupt keine Kinder betroffen. Es sind ja, der Durchschnitt liegt bei 82 Jahren und so weiter. Die Menschen, die daran sterben, das ist ja jedes Jahr so, auch bei anderen Viren. Aber eigentlich ist das Virus keine schädliche Substanz in diesem Sinne erstmal, sondern führt zu einer Weiterentwicklung. fand ich einen sehr interessanten Aspekt und eine sehr, sehr interessante Sicht auf das Thema.
Gut, das unterstreiche ich voll. Das geht aber auch ganz genau in die Richtung, die ich vorhin angedeutet habe, nämlich, dass wir ständig Informationen ausstrahlen. Wir strahlen also nach außen nicht nur in unsere Aura, sondern viel weiter sämtliche Informationen über uns aus. Und das können andere aufnehmen. Das heißt, wir strahlen auch die Informationen über den Zustand unseres Abwehrsystems, das heißt unsere Abwehrzellen zum Beispiel aus. Wir strahlen auch die Informationen aus, die diese Zellen haben, also ob sie bereits informiert sind über einen neuen Krankheitserreger oder nicht. Wir strahlen auch aus, wie viele wir davon haben, von unseren Zellen und so weiter. All das wird ausgestrahlt. Und wenn jemand zum Beispiel belastet ist mit irgendwelchen Giftstoffen, was ihn natürlich schwächt bekanntermaßen, dann werden auch diese Giftstoffe ausgestrahlt. Das heißt, wir können also von einem anderen Menschen manchmal das Gefühl haben, oh, da halte ich mich lieber ein bisschen fern von dem, weil der einfach total vergiftet ist. Und das spüren wir. Und das geht also nicht nur ein paar Meter, sondern die Information geht eigentlich unendlich nach den Gesetzen der Quantenphysik. Das heißt, wir können über telepathische Verbindung herausfinden, ob es einem Menschen gut geht oder nicht, weil er alles ausstrahlt, weil er alles in den Kosmos hineingibt, was in ihm los ist. Also deswegen stimmt das absolut, was da gesagt wird. Und dass die Viren keine Lebewesen sind, ist sowieso klar. Es gibt also Viren, die sind im nicht aktiven Zustand, sind das Kristalle. Und die müssen erst zum Leben erweckt werden. Da fragt man sich, wie kann ein Kristall zu einem Leben erweckt werden? Wie ist das möglich? Kristall ist gerade an der Schwelle zwischen Tod und Leben. Weil es nicht tot ist, denn es hat eine Kristallform. Es hat also eine Information. Und diese Information, die es drin hat, ist schon ein Teil des Lebens. Aber es lebt eben in unserem Sinne noch nicht. So, also wie kann so ein Kristall zum Leben erweckt werden? Wie geht das überhaupt? Das geht nur über Informationsaustausch. Dieses Kristall merkt also außerhalb von unserem Körper, was mit unserem Körper los ist. Ob es sich lohnt, dahin zu gehen und Informationen auszutauschen, das heißt, sich selbst zu vermehren oder ob es sich nicht lohnt, das merken die ganz genau. Und mit dieser Umarmung beispielsweise kann man quantenphysikalisch auch wunderbar erklären. Natürlich nehmen wir Informationen auf und die positiven Informationen verstärken sich, die negativen schwächen sich ab. Das heißt, wir können praktisch durch die Umarmung mit einem Menschen, aber übrigens nicht nur mit einem Menschen, sondern auch mit einem Baum Energie aufnehmen und unsere Energie stärken. Das geht ohne weiteres. Das kann man auch messen. Das ist alles nicht nur dahingeredet, sondern es ist alles messbar. Da stimme ich absolut überein. Hm.
Ja, wunderbar. Wir haben ja auch elektromagnetische Felder, hast du auch darüber gesprochen. Beispielsweise das Herz hat ein, ich glaube, 100-mal stärkeres Energiefeld als das Gehirn beispielsweise. Wir können es ja auch, also wenn wir zum Beispiel unseren EKG nehmen, dann haben wir die Elektroden ja am Körper und stecken das nicht ins Herz rein, sondern das ist ja schon außerhalb des Herzens messbar. Und es gibt bestimmte Apparaturen, da kann man das von 10 Meter Entfernung noch messen. Und letzten Endes ist das ja nur eine Messgenauigkeit. Letzten Endes strahlt das bis in die letzte Galaxie. Ja, wenn wir es messen könnten, wenn unsere Instrumente fein genug wären. Das heißt, Phänomene wie die Mutter spürt auf der einen Erdhälfte, dass ihr Kind auf der anderen Hälfte plötzlich krank wird und ruft es an und sagt, was ist los? Solche Sachen, auch Dinge, die im Traum, das ist mir auch schon passiert, dass ich wusste, was am nächsten Tag passiert und plötzlich, boah, jetzt habe ich mich daran erinnert. Ja? Das habe ich doch, habe ich ja diese Nacht geträumt. Das hat mich einmal so eine Kamera im Straßenverkehr gerettet, weil ich mich plötzlich daran erinnert habe. Solche Dinge werden plötzlich vielleicht erklärbar auf irgendeine Art. Ne? Du hattest eben schon gesagt, alles hängt miteinander zusammen, alles ist miteinander verschränkt. Und wir haben ja spätestens seit Descartes völlig verloren, vergessen, in so eine Richtung überhaupt uns weiterzuentwickeln. Das heißt, da liegt ja mitunter ein Potenzial brach für uns als Menschheit, was ganz enorm ist. Und da wir uns 500 Jahre lang damit nicht beschäftigt haben und natürlich auch sowieso in den letzten 2000 Jahren vielleicht als Menschheit in erster Linie mit Überleben zu tun hatten und nicht mit höheren Fragen, das war nur ganz wenigen Menschen vergönnt sozusagen, da läge ein enormes Potenzial brach, wenn wir unsere ganzen Mittel sozusagen, alles, was wir jetzt quasi erschaffen haben, wenn wir jetzt nicht mehr nur noch für die Hochfinanz arbeiten würden, wir zahlen ja 30% von allem, was wir ausgeben, ist beispielsweise, es ist letztendlich Bedienung von Zinsen. Ja? Wir könnten, wenn wir die Gesellschaft komplett umstrukturieren würden, was wirklich im Moment nicht realistisch ist, so wie es aussieht. Aber wir könnten jeder mit 10 Stunden Arbeit in eine Woche auskommen, ganz locker, und den Rest uns mit unseren geistigen Fähigkeiten beschäftigen. Und dann würden Quantensprünge stattfinden können, theoretisch. Ich mal jetzt mal irgendwas aus, ja, was aber möglich wäre, auch was Intuition angeht, was vielleicht, du hattest von Telepathie und solchen Dingen gesprochen. Das gibt es ja. Sind ja Dinge, die passieren und aber nur relativ wenigen Menschen erstmal zur Verfügung stehen. Aber das liegt daran, dass wir uns damit nicht beschäftigen. Ich bin selber Reiki-Meister, und als ich initiiert wurde, damals in Peru, in Cusco, war ich plötzlich hellsichtig. Einfach nur, weil ich mich in diesen Strom, ich sag mal, hineingestellt habe. Und ich konnte plötzlich Dinge erspüren und konnte Fragen stellen, habe einfach in den Raum hineingefragt, gesagt, warum ist jetzt hier keine Energie in diesem Körperteil? Bekam die Antwort und konnte dann natürlich dann an dem Menschen, den ich dann behandelt habe, gleich nachfragen, und dann stimmte das. Ich konnte also gleich verifizieren. Du hast die Ernährung angesprochen. Das ist natürlich klar, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Ungleichgewicht von Kohlenhydraten und Bewegung, das führt letztens zu Insulinresistenz und zu dem ganzen metabolischen Syndrom, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes und so weiter. Gibt es einen Podcast von mir auch zu dem Thema, da mal reinschauen. Und dann hast du gesagt, die Psyche ist einer der größten Faktoren, Stress und Angst. Ja. Stress ist so ein Problem, was wir in diesem Jahrhundert sicherlich mehr haben als irgendwann sonst. Und jetzt kommt noch die Angst dazu. Das ist also wirklich ein großes Problem. Und dann hast du über die Matrix gesprochen, und du hast gesagt, da kann man vorbeugend reinigen. Das ist aus meiner Perspektive eine gute Idee. Was ist die Matrix? Mal die Frage an dich.
Ja, das ist so, die Zellen im Körper, in einem Organ oder wo auch immer, die hängen nicht irgendwo in der Luft, sondern sind in Bindegewebe eingebettet. Und bisher hat man geglaubt, das ist nur ein Stützgewebe, um das zusammenzuhalten. Aber durch die Arbeitsgruppe um Alfred Pischinger in Wien und Perger und Bergsmann und wie sie alle heißen, haben in exzellenter Weise herausgearbeitet, dass diese Matrix ein eigenständiges Organ ist, was als Verbindungsorgan von Kopf bis Fuß wirksam ist, also die Zellen und Gewebe nicht nur mit Nährstoffen versorgt, sondern auch mit Informationen. Sie entsorgt die Zellen wiederum. Das heißt, diese Versorgungs-Entsorgungsaufgabe des Bindegewebes und noch dazu die Informationsversorgung der Zellen wird über dieses Bindegewebe bereitgestellt. Ich habe deswegen die Matrix als Amme der Organzellen bezeichnet, als Amme der Organzellen. Es ist für alles zuständig, dieses Bindegewebe. Und jeder Krankheitsprozess, jede Entzündung beginnt da im Bindegewebe auf stofflicher Ebene und wird auch dort ausgeheilt. Und wenn zum Beispiel eine Hepatitis eintritt, dann beginnt die immer im Bindegewebe der Leber. Erst dann greift sie auf die Leberzellen über, zerstört Leberzellen. Aber sie kann nur im Bindegewebe erfolgreich behandelt werden. Und das muss man erstmal verstehen. Und der letzte große Forscher, der sich damit beschäftigt hat, war Heine, Hartmut Heine, der leider auch schon verstorben ist. Und er hat eben noch herausgefunden, dass das Bindegewebe aus Tunneln besteht. Und diese Tunnel sind praktisch die idealen Informationsleiter in erster Linie für Skalarwellen. Und die Skalarwellen breiten sich im Gegensatz zu den elektromagnetischen Wellen praktisch energielos durch den ganzen Körper aus und natürlich nicht nur durch den Körper, sondern durch das ganze Universum. Das heißt, sie verbrauchen praktisch keine Energie, müssen nicht gefüttert werden mit Energie, sondern laufen praktisch energielos. Und das sind eben besondere Wellen, die sich longitudinal ausbreiten und dadurch überhaupt die Informationsübertragung möglich machen. Das sind also interessante Aspekte von der Materie, von der Mechanik in der Materie und den quantenphysikalischen Aspekten. Also das gehört ja einfach zusammen. Das ist eine wunderbare Geschichte, die da rausgekommen ist. Das heißt also, ohne Matrix ist die Zelle nicht lebensfähig, so müsste man das sagen. Und wenn nun die Matrix belastet wird, also das Bindegewebe, lagert leider bedauerlicherweise sehr gerne irgendwelche Schadstoffe ein, ob das nun Schwermetalle sind oder ob das Rückstände sind von Stoffwechselprodukten, also auch zum Beispiel degenerierte Fette werden da sehr gerne abgelagert. Dann kann die Matrix natürlich nicht mehr ihre Funktion aufrechterhalten. Denn die Matrix speichert eben auch Elektronen. Sie ist ein Elektronenspeicher und Elektronen fließen auch durch die Matrix. Also sie ist also ein Ort, wo Energie, also in Form von Elektronen, abgespeichert werden kann. Und die Elektronen selbst enthalten wieder sehr viele Photonen. Das heißt, sie sind Speicher von Licht und damit von Informationen. Also das alles geschieht in der Matrix. Das in aller Kürze jetzt, ist eine sehr komplexe Geschichte, aber nur um mal ein paar Aspekte herauszugreifen.
Ja, also du hast es von diesen Tunneln gesprochen, das sind also wie so eine Art Wurmlöcher. Das meinte ich eben, wo die Regeln der Physik sozusagen aufgehoben werden, oder vielleicht nicht der Physik, aber der Chemie, und letzten Endes Informationen in Lichtgeschwindigkeit oder vielleicht sogar über Lichtgeschwindigkeit übertragen werden und es so dann auch dazu kommen kann, dass letzten Endes alles im Körper halt mit unglaublicher Geschwindigkeit passiert. Und wir haben ja eben am Anfang gesagt, es ist überhaupt gar nicht denkbar, dass eine von den 100 Billionen Zellen sagt, ich brauche jetzt mal das, und dann kommt das über die Nahrung, über das Blut, irgendwie über das Bindegewebe, wird dann weiter transportiert bis zu irgendeiner Zelle. Und wer sagt denn genau, wie das da hinkommen soll? Ja? Also es ist ja vom Modell her ist es ja völlig unrealistisch. Ja. Also das Bindegewebe als Verbindungsglied, sage ich jetzt mal. Wir haben ja, wenn es um Vergiftung geht, die Gifte sind ja letzten Endes leider überall. Also wir haben sie in den Zellen, wir haben sie im Gehirn, wir haben sie im Blut, wenn es aktuell ist. Aber das Bindegewebe und das Blut sind zwei Bereiche, an die wir relativ gut rankommen. Das heißt, da greifen die Methoden ganz gut. Und letzten Endes hoffen wir immer so ein bisschen darauf, weil wir in die Zellen einfach nicht gut reinkommen. Da gibt es nicht viele Stoffe, die da reinkommen. Indem wir das Bindegewebe, also erstmal das Blut natürlich, aber dann das Bindegewebe reinigen, Darm reinigen, dass letzten Endes so eine Art durch den osmotischen Druck die Gifte, die noch im Gehirn sind und die in den Zellen sind, nachrücken. Ja. Aber das Bindegewebe spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Du hattest jetzt viele Sachen angesprochen und da haben wir eine gute Chance, da ranzukommen. Und wenn das voll ist mit hochtoxischen Materialien, dann kann Stoffwechsel in dem Sinne nicht stattfinden. Und das blockiert alle lebenswichtigen Funktionen.
Wenn man sich vorstellt, früher hatten die alten Ärzte ja überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als zum Beispiel nur Aderlässe zu machen oder Bauchschalttieren oder zu schröpfen zum Beispiel. Solche Methoden zur Reinigung. Und die Patienten wurden dann eben doch wieder gesund. Und das ist eben wirklich das Erstaunliche, dass allein das Ablassen von Giften sozusagen, das Herausholen von Giften schon zu einem enormen heilenden Effekt führt. Also das nur so ein bisschen aus der Historie heraus.
Ja. Aderlass als Entgiftungsmethode. ich hatte dir eben schon mal eine Frage gestellt, nochmal zu Krankheit und Gesundheit. Du hast also diesen Begriff der Kohärenz. Möchtest du dazu mal was sagen?
Ja, also Kohärenz hat zwei Quellen, wenn man so will. Also einmal die Physik. In der Physik ist Kohärenz ein Begriff, und der ist definiert als Eigenzustand des Vernichtungsoperators. Also Kohärenz ist der Eigenzustand des Vernichtungsoperators. Das ist die Definition, die natürlich Laien überhaupt nicht sagt. Aber da ist etwas drin, und zwar Vernichtungsoperators. Da wird etwas vernichtet und etwas weniger gemacht. Und je weniger ich habe in einem System, umso kohärenter wird das System. Also je weniger Information ich in einem System habe, je mehr ich mich auf eine Sache beschränke, je konzentrierter ich bin praktisch, umso kohärenter bin ich. Und der andere Punkt, wo der Begriff auch auftaucht, ist bei Aaron Antonovsky. Das ist der amerikanische Soziologe, der sich sehr viel mit Überlebenden vom KZ beschäftigt hat und herausgefunden hat, warum konnten die überhaupt überleben? Wie war das überhaupt möglich? Jeder hätte doch eigentlich in seiner Todesangst schon längst sterben müssen. Und die haben deswegen überlebt, weil sie sich in einen kohärenten Zustand bewegt haben. Kohärent in dem Fall, dass sie als Einheit fungiert haben. Sie haben sich gegenseitig gestärkt und unterstützt. Und diese Einheit, die hatte das also als Kohärenz bezeichnet und hat daraus seine Salutogenese abgeleitet, also die Gesundheit zu stärken. Und Kohärenz definiere ich so als Gemeinschaftsgefühl, also als Gemeinschaftsgefühl einer gemeinsamen Sache zu dienen. Und da fehlt noch ein Wort, in Liebe zu dienen. Und das ist eigentlich die Kohärenz. So sehe ich die Kohärenz in unserem Organismus, dass alle Zellen sich in einer Gemeinschaft befinden, um dem Gesamtsystem Mensch in Liebe zu dienen. Das heißt, es ist ein freiwilliger Aspekt jeder Zelle. Die Zelle müsste gar nicht da arbeiten, denn sie ist fast Knechtschaft für die Zelle. Wenn sie alleine wäre, wäre sie frei und ungebunden und könnte sich besser bewegen und auch versorgen. Aber nein, in diesem Verbund praktisch muss sie hart arbeiten. Aber sie tut es gerne, sie tut es aus Liebe, weil sie da eine wichtige Aufgabe sieht. Sie sieht also in der Existenz unseres Körpers eine wichtige Aufgabe. Das entscheidende Punkt, dass unsere Zellen uns stützen wollen, damit wir diese wichtigen Aufgaben erfüllen können. Und wie du vorhin schon sagtest, wenn wir uns diesem Bewusstsein mehr nähern würden und mehr Zeit dafür investieren würden, wären wir zu ganz großen Leistungen fähig, bei denen wir von unseren Zellen unterstützt werden. Und die Zellen würden dafür sorgen, dass wir dafür gesund bleiben, dass wir nicht krank werden, sondern sie würden uns alle Kraft, alle Energie, alle Informationen zur Verfügung stellen, damit wir diese Aufgaben, diese großen Aufgaben, geistigen Aufgaben schaffen können. Also das ist das. Und wenn wir austrocknen, geistig austrocknen, indem wir uns nur Fernsehen und Zeitungen und sonstigen Informationsflüssen hingeben, aber keine eigenen Ideen entwickeln, dann werden wir auch krank und chronisch krank, denn dann hat sie die Zelle überhaupt gar keinen Sinn darin, uns weiter zu unterstützen. So muss man sich das vom Bewusstsein her mal vorstellen.
Ja, das heißt, da schlummert ein riesiges Potenzial. Es hat ja auch immer wieder große Heiler gegeben, auch wenn es da schon mal Skandale dann gibt, auch um die. Aber ich möchte einen rausgreifen, der wohl wirklich sehr authentisch war. Das ist nämlich Bruno Gröning, deutscher Heiler. Der war sehr gläubig und zwar im ganz traditionellen Sinne, so nicht so spirituell, sage ich jetzt mal, wie wir das heute vielleicht definieren würden, sondern wirklich kirchlicher Gottglaube in dem Sinne. Und der, also gibt es eine ganz tolle Doku, also eine dreiteilige Doku zu ihm, die ich sehr empfehlen kann. Die findet man, weiß nicht, ob man die auf YouTube findet. Auf jeden Fall sagt er, das hat mich am meisten bewegt eigentlich, er sagt, weil er hat ihm halt tolle Fähigkeiten zugesprochen und er hat gesagt, ich mache gar nichts hier. Ja. Da waren dann hunderte bis tausend Leute vor seinem Haus, haben da gewartet und dann ist er mal auf den Balkon rausgekommen, hat mal ein paar Worte gesagt und so. Aber er hat dann gesagt, letzten Endes, ich mache hier gar nichts, aber mein Glaube ist so stark, ich kann den quasi ausleihen, bis so lange, bis ihr auch in den Glauben kommt. Ja. Also das Feld seines Glaubens war so, die Kohärenz, die aus der Liebe geborene Kohärenz, die war so groß, dass die Menschen, wenn sie in dieses Feld hineinkommen, letzten Endes, irgendwie, ich sage jetzt mal, energetisch aufgewertet werden und dann in die Heilung kommen. Und da soll es Szenen gegeben haben, wo er dann gesagt hat, waren ganz viele Rollstuhlfahrer und sollen aufstehen. Dann sind die halt aufgestanden und haben die Rollstühle weggeschoben.
Ja, und ich habe die Dokumentation gesehen. Also ich kenne auch einen, der in dieser Arbeitsgruppe Bruno Gröning mitarbeitet, einen Arzt. Die kenne ich schon sehr lange. Das, was Gröning gemacht hat, ist eigentlich so zu erklären, er hat die Menschen in die Kohärenz gebracht. Und war so überzeugend. Also er hat sein Feld auf die Menschen ausgedehnt, sein Bewusstseinsfeld. Und die Menschen sind in diesem Feld wieder zurückgekommen zu ihm. Das ist immer wie ein Pulsieren nach außen und wieder zurück. Und dieses Pulsieren war natürlich mit einem hohen Energieaufwand verbunden. Und er hatte ja einen ganz starken Hals hier. Und da hat er immer gesagt, nee, das ist nicht meine Schilddrüse. Es muss aber schon die Schilddrüse gewesen sein. Die ist nur angeschwollen und dann wieder zurückgegangen. Und zum Schluss ist er innerlich verbrannt. So viel Energie hatte er, weil er nicht mehr heilen durfte. Er hat also die Energie praktisch im Körper halten müssen und nicht rausgeben können. Er war so aufgeladen. Und diese Aufladung, die ist natürlich nicht, die kommt nicht von ihm, dass das ein Mensch kann sich nicht so aufladen, die kommt von außen und da kann man schon sagen, dass sie von Gott kam. Das war nicht ein einfacher Glaube, sondern es gibt gar keine andere Quelle, wo das herkommen könnte. Aber Hinweis noch, man kann sich heute noch mit der Energie von Bruno Gröning verbinden. Es gibt immer noch Kreise, die sich da zusammenschließen und sich in diese Energie einschwingen und da gibt es immer noch Heilungen. Also das funktioniert immer noch.
Ja,
und das ist eben die Kohärenz. Und das mit der Kohärenz muss man verstehen, dass man sich einer gemeinsamen Sache, und zwar einer ganz klaren Sache, eindeutigen Sache, widmet. Und entscheidend ist, dass diese Sache auch der ganzen Schöpfung dient. Sonst wäre es Egoismus. Also wenn ich mich nur einer meiner Sache widmen würde, wäre es reiner Egoismus. Die Sache muss auch der ganzen Schöpfung dienen. Und das ist eigentlich die Kunst hinten dran zu verstehen, dass wir Dinge, die wir gerne machen möchten, große Dinge, ganz großartige Dinge, am besten gelingen, wenn wir sie für uns tun und gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass es für die ganze Schöpfung gut ist. Dann gelingen sie. Und das hängt eben mit dieser Kohärenz zusammen. Weil wir benutzen dann praktisch das Feld der ganzen Menschheit oder der ganzen Schöpfung für unsere Zwecke. Wir schaffen eine Kohärenz von uns selbst mit dem großartigen Feld der Schöpfung. Das ist also das Geheimnis praktisch, das, was hinter der Kohärenz steht.
Ja, ich persönlich bin für mich diesen Schritt gegangen. Ich hatte früher einen anderen Beruf und war insofern unzufrieden, obwohl ich ein gutes Leben gelebt habe. Ich bin viel gereist, finanziell war es in Ordnung. Es war nicht etwas, wo die Welt von profitiert in dem Sinne. Ich war Veranstaltungstechniker, Olympische Spiele und sowas, wo ich politisch, sage ich jetzt mal, nicht hinterstand, weil da sehr viel, also ja, wird halt sehr viel kaputt gemacht, auch wenn es schön ist im Fernsehen. Mhm. Aber die Realität, das sieht dann ganz, nicht oft, sieht immer anders aus. Und letzten Endes habe ich hier mit Bio 360 dann für mich etwas geschaffen, wo ich gesagt habe, dass hier bringe ich einen Funken in die Welt, ich helfe anderen Menschen damit, dass es einfach Informationen gibt und auch Werkzeuge. Und das mache ich genauso, wie du es gerade gesagt hast, auf der einen Seite für mich, weil ich natürlich auch der Oberschüler bin. Ich bin ja derjenige, der jedes einzelne Gespräch führt, derjenige, der immer lernt. Also ich bin derjenige, der am meisten lernt und gibt dieses Wissen einfach weiter. Und damit ja, gibt sich so ein kohärentes Feld in dem Sinne, dass ich einfach was weitergebe. Und das gibt dem Ganzen Sinn. Und das ist unglaublich viel befriedigender, als einfach irgendein Event beispielsweise zu machen, was danach wieder vergessen wird.
Und dann bekommst du Rückenwind. Und das spürt man dann auch. Ja. Da wird man getragen und nach vorne geschoben. Und sonst kriegst du nur Gegenwind. Und wenn man das mal unterscheiden kann, dann merkt man sofort, ob man auf der richtigen Spur ist oder auf dem Nebengleis.
Ja, also das ist eine ganz wichtige und einfache Orientierung, wenn man in so eine Richtung geht. Die Frage kann man sich ja stellen. Tue ich etwas für die Welt? Ja? Bringe ich Liebe, Inspiration, Energie, irgendwas auf dieser Skala in die Welt hinein und verbinde ich mich mit den anderen Menschen? Ja? Oder ist es irgendwas, was ich für mich mache oder irgendwas, was keinen Sinn hat, was vielleicht sogar was kaputt macht? Ich meine, wenn ich bei Heckler und Koch arbeite oder irgendwie sowas, ja, wo dann Millionen Menschen sterben an den Waffen, die die Deutschen exportieren wie die Weltmeister, muss ich das tun? Ja? Kann ich nicht etwas anderes tun, was wirklich der Welt auch zugutekommt, auch für meine eigene Gesundheit natürlich und die Gesundheit des ganzen Kosmos, denn das hängt ja natürlich unmittelbar zusammen und wir sind ja gerade, naja, ich will gar nicht dazu groß drauf eingehen, aber an einem Punkt, wo ich mir wirklich Sorgen mache. Wir kommen so ein bisschen Richtung Ende unseres schönen Gespräches. Du hattest eben noch von der Drehscheibe des Lebens gesprochen, die würde ich gerne sehen.
Ja, Drehscheibe des Lebens. Das ist eine Zusammenstellung von mehreren Autoren, muss ich schon sagen. Und zwar, ich beginne mal bei Jürgen Scholle, dem Stoffwechselforscher. Er hat herausgefunden, dass der Zellstoffwechsel reguliert wird mit zwei katabolen Hormonen, zwar dem Cortisol und dem Thyroxin. Und gleichzeitig, und das ist eben das Besondere, mit dem STH, dem Wachstumshormon, und den anabolen Peptiden. Das sieht man jetzt in den verschiedenen Quadranten hier. Also Wachstumshormone, anabolen Peptide wirken anabol und Cortisol, Thyroxin wirken katabol. Jetzt können wir aber noch unterscheiden, sauer, ob etwas sauer ist oder alkalisch. Auch das
kannst du kurz anabol und katabol erklären, das weiß vielleicht nicht jeder.
Gut, also anabol sind alle aufbauenden Vorgänge, also wenn Eiweiße aufgebaut werden, aber auch zum Beispiel Regeneration stattfinden. Aber auch wenn zum Beispiel das Immunsystem aktiv wird, also Entzündungen ablaufen. Das ist das Anabole. Und das Katabole ist, wenn wir etwas wieder abbauen müssen, wenn wir zum Beispiel Energie freisetzen müssen, wenn wir uns bewegen müssen, deswegen, das ist eher das Aktive und das Anabol ist eher das Passivere. So, und deswegen kann man die zwei Bereiche unterscheiden. Anabol und Katabol laufen immer parallel. In der Zelle Anabol wird, also der Aufbau von Eiweißen und so weiter, geschieht normalerweise in Zellplasma. Und die katabole Seite, also die Freisetzung von Energie, von ATP zum Beispiel, das geschieht in den Mitochondrien. Also Mitochondrien, Katabol, Zellplasma oder Cytosol, Anabol. So ist die Unterscheidung. Und dann gibt es eben noch den sauren und den basischen Aspekt. Das sieht man hier links und rechts. Und nun können wir ganz genau ablesen hier, was wirkt Katabol, was wirkt Anabol, wie gesagt, Cortisol-Thyroxin, Katabol, SDH, Anabolpeptide, Anabol. Aber das ist nur der eine Aspekt und das ist jetzt verschachtelt mit dem Säurenbasenhaushalt. Und der Säurenbasenhaushalt, das sehen wir hier oben, NH3, das ist das Ammoniak, das wirkt basisch und Katabol. Und schräg gegenüber NH4+, das ist das Ammonium, das wirkt Anabol und sauer. Und dann haben wir noch das CO2, das wirkt Katabol und sauer. Wir können auch sagen Kohlensäure. Und unten links das HCO3-, das ist das Bicarbonat, was eben basisch wirkt. Und Anabol. So, also diese vier passen jetzt auch noch hier hinein. Und jetzt kommen weitere vier, nämlich, da sehen wir da oben Dilatation, Stimulation, Detation, Kontraktion. Das sind die psychischen Aspekte, die wir lesen können. Und jetzt habe ich kurz umgeschaltet. Jetzt ist aus diesen Aspekten etwas geworden, was wir Max Löscher zu verdanken haben, dem Psychologen. Und da steht oben links eigene Freiheit, dann im Rot steht das Selbstvertrauen, im Blau eigene Zufriedenheit und im Grün die Selbstachtung. Und diese Symbole hier, diese Personen, die wir hier sehen, symbolisieren das einfach. Wenn wir in eine Ruhephase kommen, jetzt unten in das Blau hinein zum Beispiel, dann brauchen wir einen Zustand, einen inneren Zustand, der anabol ist und alkalisch ist. Dann kommen wir in die Ruhe, dann werden wir müde und können uns entspannen. Wollen wir aber in die Aktivität reingehen, dann müssen wir sauer werden und katabol werden. Also aktiv heißt immer Säure freisetzen. Sauer ist Power, das verwechseln viele. Also da brauchen wir oben Thyroxin, da brauchen wir CO2 und dann können wir Sport betreiben. Und genauso oben links das Gelbe, also wenn wir uns für neue Dinge interessieren, umherlaufen, verreisen und so weiter, all diese Dinge auch geistig verreisen, dann müssen wir katabol werden und auch alkalisch. Und dafür ist Cortisol zuständig und Ammoniak. Und unten rechts ist eigentlich unsere Authentizität, wenn wir also praktisch all die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dann umsetzen zu unserer eigenen Struktur, zu unserem eigenen Selbstbild, dann müssen wir anabol sein, aber sauer. Das sind also diese Zusammenhänge, die wir hier sehen. Und da spielen eben noch die elektrodynamischen Aspekte eine Rolle. Deswegen ist hier noch aufgezeichnet mit den Pfeilen, also Protonen, Elektronen, sieht man, einmal sind die niedrig, einmal sind die hoch. Das ist also die Felder, sind hier angedeutet. Und Elektronen und Protonen bilden zusammen eben die elektrodynamischen Felder, die hier ständig in Bewegung sind. Und mal sind sie mehr und mal weniger ausgeprägt. Also wir haben ja viele Aspekte zusammen in einer Drehscheibe. Und von dieser Drehscheibe können wir praktisch immer ablesen, wie es weitergeht, also wie die verschiedenen Systeme, die hier hierarchisch geordnet sind, davon abhängig sind. Und das sehen wir jetzt hier. An dieser, ich nenne das immer Stufenpyramide, sehen wir hier die verschiedenen Systeme. Ganz oben links mal das Sexualsystem. Auch das ist vierpolig geregelt. Dann auf der recht unteren Seite zum Beispiel Phosphor, Schwefel, Chlor, das sind die Baustoffe der Zellen. Dann Calcium, Kalium, Natrium, Magnesium, auch die Elektrolyte sind vierpolig geregelt. Und alles geht praktisch von diesem Würfel aus, wir nennen den Lüscher-Würfel von Max Löscher, der also aus den vier Selbstgefühlen eigene Freiheit, eigene Zufriedenheit, Selbstachtung, Selbstvertrauen abgeleitet ist. Und nun müssen wir vorstellen, wenn uns die eigene Zufriedenheit fehlt, das heißt, wenn wir im Stress sind, wenn wir unzufrieden sind und so weiter, und wenn uns diese eigene Zufriedenheit fehlt im blauen Quadranten, dann wirkt sich das aus auf alle anderen blauen Quadranten der verschiedenen Systeme. Also oben im Sexualbereich, Östrogene werden geringer, Wasserstoff wird geringer, Wachstumshormon wird geringer und so weiter. Alles leidet darunter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel mal aufgreifen mit dieser Unzufriedenheit und die Östrogene geringer werden, dann wird auch die Haut faltiger und das Aussehen wird älter. Dann wird so eine Frau oder Mann natürlich auch noch unzufriedener. Wenn SCH, das Wachstumshormon, reduziert auftritt, eben durch diesen Psychodauerstress, den wir dann haben, dann wird auch die Regeneration ausbleiben, also wird der Alterungsprozess noch mal schneller ablaufen und so weiter und so weiter. Sie können also hier genau ablesen, wie das alles zusammenhängt. Und diese Hierarchie konnte nur entstehen, durch das Wissen um die Vierpoligkeit. Und dieses Wissen um die Vierpoligkeit haben wir schon Peter Plichter zu verdanken, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Aber wir haben es eben auch Max Lischer zu verdanken, der hier diesen Würfel, dieses kategoriale Ordnungssystem geschaffen hat, von dem man alles ablesen kann. Hier steht eben auch drin, zum Beispiel unten Causa, also die Ursache, und oben ist das Symptom. Also man kann im Würfel unten die Ursache eintragen, wenn man sie gefunden hat, und kann dann oben die Symptome ablesen. Das ist also ein wunderbares Modell praktisch, mit dem man sehr schön arbeiten kann. So, und jetzt will ich hier wieder rausgehen. So, jetzt bin ich wieder da.
Okay, wunderbar. Also diese vier, ich habe übrigens mal den Löscher-Test gemacht. Sehr interessant. Das heißt, wir haben immer diese Viergestaltigkeit und brauchen da letzten Endes dann auch immer den Ausgleich. Und ne, das ist, geht da nicht um Gut und Böse. Das wird ja oft so ein bisschen so dargestellt oder so, gibt es so ein Verständnis davon, auch gerade was den Säure-Basen-Haushalt angeht, dass wir sonst basisch sein müssen. Ja. Sage ich immer, wenn wir ganz basisch würden, dann wären wir sofort tot. Das ist Quatsch. Wir brauchen in jedem Kompartiment innerhalb und außerhalb der Zelle, innerhalb und außerhalb der Mitochondrien und so weiter, unterschiedliche pH-Werte, denn letzten Endes ist pH-Wert nichts anderes als ein Spannungspotenzial und wir brauchen diese Spannungspotenziale, wir brauchen Spannung im Leben, damit Stofftransport überhaupt dann, wenn es denn den so gibt, ja, zumindest im chemischen Modell, im chemischen Bereich stattfinden kann.
Ja, also den Stofftransport gibt es im chemischen Bereich natürlich immer, das ist ganz klar. Aber eben die Frage ist, was wird transportiert, warum wird es transportiert, wo wird es hin transportiert, wer gibt die Aufgabe vor, was gemacht werden soll. Und das geht eben nur über das Geistige, über die Regulation. Das ist nicht anders möglich. Aber ich wollte noch eins hinzusagen, diese Vierpoligkeit, das ist also eine gekreuzte Polarität. Die eine Polarität hängt von der anderen Polarität ab. Und dieses Wissen ist nicht integriert in die Wissenschaft. Und das ist bedauerlich. Es beschäftigen sich nur ganz wenige Leute damit. Und einer davon war, wie gesagt, der Jürgen Schole, großartiger Mann, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, mit einem anderen Autor. Und zwar, das heißt Regulationskrankheiten. Diese Regulationskrankheiten sagen eigentlich alles. Er sagt, Krankheiten sind Regulationsprobleme und hat das wunderbar dargelegt. In meinen Büchern kann man das auch nachlesen, aber ich verweise immer auf das Original. Und ein anderer Punkt ist noch wesentlich, wir sind elektrodynamische Wesen, aber die Steuerung geschieht über Licht, über unzählige Lichtquanten und man kann mit diesem Licht wunderbar therapeutisch arbeiten. Und seit Jahren schon habe ich Geräte entwickelt, die mit Licht arbeiten und die diese Vierpoligkeit umsetzen. Praktisch die Vierpoligkeit, diese Lichtquanten programmieren in Form einer Vierpoligkeit, dass alle Regulatoren gleichzeitig vorhanden sind und sich gegenseitig ausgleichen können. Und da vielleicht auf ein kleines, neues Modell hinweisen, was mir deswegen am Herzen liegt, weil das so klein ist, leicht und handlich. Und dieses, das heißt, EQ 103, Equalizer 103, das ist ein kleines Lichttherapiegerät und es hat eben noch eine Besonderheit, auf die wir noch nicht eingegangen sind. Es geht mit rotem Licht, ich mache es mal hier auf meiner Hand, und dieses rote Licht ist eine Frequenz von 630 Nanometer. Diese 630 Nanometer gehen in Resonanz mit Zelle, der Gesamtzelle, mit Zellkern und den Mitochondrien. Das ist die ideale Resonanz, um Energie und Information aufzunehmen. Und das ist genau die Frequenz, die die Sonne hat, wenn sie im Meer untergeht. Also der letzte Rest, den sie dann wegschickt an rotem Licht, ist genau das. Und Sie sehen auch die Pulsung hier. Und diese Pulsung, die wir hier haben, sind 7,83 Hertz. Und das ist die globale Schumann-Frequenz, mit der unsere ganze Welt praktisch beschickt wird. Die entsteht durch 2.500 Gewitter, die jeden Tag eintreten. Und sie ist eine Resonanzfrequenz zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre. Und an diese Frequenz sind wir alle angedockt. Das heißt, das ist die Resonanzfrequenz vom Hippocampus, von unserem limbischen System. Und hat auch die gleiche Frequenz haben auch die Tiere. Auch die gehen mit dieser Frequenz in Resonanz. Das heißt, diese Frequenz verbindet alle Lebewesen auf dieser Erde miteinander. Das ist also unser Gemeinsames, was wir als gemeinsame Kohärenz alle erleben, natürlich nicht bewusst, aber das Problem ist, dass eben diese Frequenz heute durch die technische Strahlung massiv überlagert wird und das ist eben auch eine Umweltverschmutzung und eine Innenweltverschmutzung. Und dann kann diese Frequenz nicht mehr wirken. Es ist übrigens auch die Frequenz, wo die linke und die rechte Hirnhälfte Informationen austauschen. Also unser Corpus callosum, unsere Brücke, kann nicht arbeiten, wenn diese 7,83 Hertz nicht da sind, nicht im Körper vorhanden sind, wenn sie überlagert sind durch technische Strahlung. Und ein großes Problem ist zum Beispiel das WLAN, das Wi-Fi, das mit einer Pulsung von 10 Hertz arbeitet und diese Frequenz überlagert. Und die Pulsung ist so stark, dass sie sogar im Wasser abgespeichert wird und Tage später immer noch nachweisbar ist. Das heißt, nicht nur die hohe Frequenz dieser Schwingung ist für uns schädlich, sondern eben auch diese Pulsung. Und diese Pulsung ist oft schlimmer als die hohe Frequenz selbst, diese 10 Hertz. Und zwar deswegen, weil die so nicht fluktuierend sind, sondern die geht, ist eine ganz starre Frequenz. Und starre Frequenzen übernimmt der Körper sehr gerne. Lieber und leichter als die 7,81 Hertz, die 7,83 Hertz, die leicht fluktuiert, die immer etwas schwankt natürlich. Aber das wollte ich einfach nur sagen, dass man heute den umgedrehten Weg gehen muss und die natürlichen Frequenzen sich wieder einspielen muss, um wieder in diese Gesamtkohärenz zu kommen. Das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, praktisch, dass wir die Voraussetzungen schaffen für die Kohärenz. Das wollte ich am Schluss noch mitteilen, denn es wird vielleicht einige interessieren, die mit solchen Methoden arbeiten, dass es jetzt einen neuen Weg gibt auf dieser Basis.
Ja, wunderbar. Also ganz wichtig, Wi-Fi, du hast das auch angesprochen, gerade mit den 10 Hertz. Das bringt auch letzten Endes uns, das ist ja auch im Bereich der Gehirnwellen. Also man kann durch ein ständiges Bestrahlen sozusagen des Menschen auch letzten Endes Gemütszustände verändern, das Denken verändern. Ja, das ist weiß das Militär, daran wurde gerade im Kalten Krieg geforscht an solchen Dingen, da gibt es Anlagen zu, das ist völlig unstrittig, aber dass wir das jetzt hier überall im häuslichen Bereich und am Körper mit Bluetooth, im Kopfhörer und so weiter einsetzen, das ist der Wahnsinn. Das heißt, wir sollten aus meiner Perspektive, sehe ich genauso wie du, nach den natürlichen Frequenzen wieder suchen. Ich wohne jetzt hier am Meer. Ich kann also mir den Sonnenuntergang anschauen oder auch den Sonnenaufgang, Sungazing. Also hier geht die Sonne auf dem Meer auf, da muss man früh aufstehen. Wunderbar, das ist ja auch eine Technik, sozusagen in die Sonne zu schauen. Aber solche Geräte, ich bin auch ein großer Freund von Rotlicht, also im nahinfraroten Bereichen, Therapie. Und das mit so einer Frequenz dann zum Beispiel sich die einzuspielen, wie du es gesagt hast, finde ich auch eine sinnvolle Maßnahme, denn wir sind als Menschen und als Gesellschaft so weit weg heutzutage leider von der Natur, dass wir Hilfsmittel brauchen und uns irgendwo schützen müssen und wieder uns aufladen müssen. Das ist einfach, wenn wir in Städten wohnen möchten, wenn wir so eingebunden sind in unser Leben, in unseren Job und so weiter, dann brauchen wir da irgendwo schon mal Hilfsmittel, die man ansonsten, wenn man durch den Wald streichen würde, einfach normalerweise nicht brauchen würde. Ja, letzte Frage für dich. Was hält denn die Welt zusammen?
Ja, also ich bin da ganz auf der Linie von einem ganz großen Atomphysiker, einem ganz großen Menschen, dem Professor Dürr, der war Leiter des Max-Planck-Instituts in München. Und der hat bei uns auf einer Tagung mal klipp und klar gesagt, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist die Liebe. Und das sagt ein Atomphysiker. Und da ich ohnehin schon sehr viel Erfahrung habe in diesem Bereich, im theosophischen Bereich, muss ich mal sagen, dann kommt man immer wieder automatisch auf diesen Aspekt zurück. Und was ist denn Liebe eigentlich? Es ist nichts anderes als die globale, universale Kohärenz. Nichts anderes. Und hinter dieser Kohärenz steht eine extrem hohe Intelligenz. Und die Quantenphysiker sagen heute zum Beispiel, dass man die Dinge, die passieren, alle Dinge, die passieren, nur erklären kann über eine universale Intelligenz. Und es gibt sogar einen Nobelpreisträger, Eugene Widmer heißt er, und der sagt ganz klar, die Quantenphysik beweist die universale Intelligenz von Gott. Und das ist eine erstaunliche Aussage. Und wir brauchen heute keinen Gottesbeweis. Gott kann man nicht beweisen. An Gott glaubt man, aber man kann wissen um Gott. und um die hohe Intelligenz. Und ob das jetzt den Namen Gott trägt oder wie auch immer, oder Allah oder Brahma oder wie auch immer, das ist jetzt völlig egal. Das sind Namen, das sind zwar wichtige Namen, das sind nämlich Symbole, aber es ist, geht nur darum, dass wir wissen, wir sind nur die, die wir eigentlich sind, mit ihm und nicht ohne ihn. Und was uns verbindet, was ihn mit uns verbindet, das ist die Liebe. Und das ist diese globale Kohärenz, in die wir uns alle einklinken können oder auch nicht. Und viele tun es eben nicht. Und das sehen wir heute und das ist eben ein großes Problem. Um aber diese negativen Strömungen aufzulösen, und das ist jetzt wieder das Bedauerliche, dass das viele nicht wissen, um diese negativen Strömungen aufzulösen, ist nicht Kampf angesagt, nicht Widerstand angesagt, sondern es ist Liebe angesagt. Mit Liebe lösen wir alles auf. Wir lösen jede Bosheit auf mit Liebe. Und das müssen wir erst lernen, oder viele Menschen müssen das erst noch lernen, dass die Liebe das Entscheidende ist, mit der wir alles bewegen können. Wir können jede Art von Gesundheit wieder erreichen. Jede Krankheit kann verschwinden über diesen Aspekt der Liebe. Und der ist eigentlich das Zentrale.
Ich möchte gar nicht da noch was zu sagen, weil ich möchte das einfach so stehen lassen. Wunderschön. Vielen Dank, Bodo. Wo kann man dich denn erreichen?
Also am besten über meine E-Mail-Adresse, die ich mal hier ansagen möchte. Medicus mit C, Medicus 01 at t -online.de.
Okay, super. Ich verlinke auch alles andere noch von dir, auch deine Bücher und so weiter. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mir sehr, sehr Gerne. Viel Spaß gemacht und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dir auch. Danke. Mach's gut. Tschüss.